meiner Seite war das die ganze Zeit beim Singen eingeschaltet. Hat man mich gehört? Hat man mich brummen hören? Nicht? Dann ist das erste Geheimnis von heute, von dieser Predigt. Ja, ich hoffe, es geht allen gut und ihr habt Weihnachten als Ermutigung und Freude erleben dürfen. Wir sind ja in den Gottesdiensten am Advent darauf hingeführt worden, Joy to the World. Und ich habe Weihnachten auch als Freude erlebt, auch wenn ich mit einer faustdicken Erkältung zurückgekommen bin aus Pforzheim, wo meine Tochter und Schwiegersohn und die Enkeltochter lebt. Irgendwie haben wir in diesen Weihnachtstagen in der Familie immer eine Erkältung eingefangen und weitergereicht. Und ich bin für heute eingedeckt mit Gebeten und mit Pillen, was zum Lutschen und was zum Trinken und Taschentücher. Hab alles dabei. Irgendwie wird das schon klappen mit der Stimme. Wir haben keinen Plan B. Ja, ich weiß, diese Tage von Weihnachten liegen hinter uns und mit unterschiedlichen Gefühlen. Das wird immer so sein. Und das neue Jahr liegt auch vor uns. Was wird dieses neue Jahr 2014 wohl alles bringen? Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Aber eines ist ganz sicher. Gott ist gegenwärtig im Leben von Menschen. Das gilt heute am letzten Sonntag in diesem Jahr und das gilt morgen und übermorgen genauso und am 1. Januar ebenso und ab dem 1. Januar ebenso. Gott ist gegenwärtig im Leben von Menschen. Gottes Gegenwart wird das Thema heute, morgen sein. Aus Psalm 139. Die Psalmen, das sind so alte Schätze, das sind Lieder, die vor 3000 Jahren geschrieben worden sind, noch in einer althebräischen Sprache, die dann von Luther und inzwischen vielen anderen übersetzt worden ist. Und dennoch kommen sie uns so nah, trotz 3000 Jahre Alter. Die Psalmen kommen uns immer wieder so nah und sie helfen uns einzusteigen in das Lob Gottes. Sie helfen uns einzusteigen in Ausdruck von Verzweiflung und sie helfen uns einzusteigen in die Gottesbegegnung. Sie beschreiben quasi eine Bandbreite menschlicher Erfahrung von Jubel bis zur Verzweiflung, von Dankbarkeit bis zur Reue, von Geborgenheit bis Zeiten der Dunkelheit. Und von Zeiten der Einsamkeit bis zur Zweisamkeit und alles, was man so dazwischen an Gefühlen erleben kann. Und auch gerade in diesem Psalm 139 sieht man eine breite Erfahrung, die der König David damals gemacht hat. Und ich finde das immer wieder so erstaunlich, dass diese alten Lieder auch heute noch so lebendig werden und in das Leben von Millionen Menschen hineinreden. Ich lese in den Psalmen quasi schon seit 40 Jahren oder ein bisschen länger und mache immer gerne stille Zeit dort drin. Und damit will ich jetzt an dieser Stelle mal die Verse lesen, die als Grundlage unserer Predigt dienen werden. Ich habe sie ausgesucht aus der Neues Leben Übersetzung. Auch auf den Infoblättern steht das hinten drauf. Man kann hier vorne mitschauen, wenn ich den Text lese. Oder man kann auch einfach nur die Augen schließen und die Worte auf sich wirken lassen. Ein Psalm von David. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir, und legst deine schützende Hand auf mich. Und jetzt ein kurzer Sprung zu Vers 13. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben und jeder Augenblick stand schon fest, noch bevor der Tag begann. Soweit der Text als Grundlage meiner Ausführungen von heute Morgen. Dieses Herr, du erforschst mich und du kennst mich, da muss man erstmal zusammenzucken, wenn man das hört. Eine erschreckende Erfahrung, das ist quasi mein erster Punkt. Eine erschreckende Erfahrung ist das zunächst einmal, da werde ich ja durchleuchtet. Big Brother is watching you. Viele oder alle kennen diese Sendung, egal was du machst, ob Kleider anziehen oder die Nase putzen oder aufs Klo gehen, einer guckt immer zu. Die Leute im Container sind der Öffentlichkeit ausgestellt, natürlich freiwillig, zumindest bei denen, die das am Bildschirm dann mitverfolgen. Einer schaut immer zu, ein erschreckender Gedanke. Und seit dem Fall der Mauer Berlin 89 ist uns das bewusst geworden, was dort im DDR-Regime alles betrieben wurde. Es gibt einige Filme, die das irgendwie verarbeiten, ob Serien im Fernsehen oder Filme im Kino, welche die Methoden der Stasi wiedergeben. Da kann man sehen, wie Wohnungen verkabelt werden und wie Monitoren irgendwie im Verborgenen aufgebaut werden und wie Gespräche von Einzelnen und Familien abgehört werden und wie man immer wieder Verdächtige beobachtet. Eine erschreckende Methode. Man weiß heute genau, wenn jemand auffällig war, dann wurden die Beobachtungen intensiviert. Immer guckt einer zu, immer guckt einer in dein Leben hinein. Immer schnüffelt da einer bei dir herum. Und manche denken auch tatsächlich, ja, so ist ja Gott auch. Sie stellen sich ihn so vor, so im Stil von, ach, der da oben, der guckt immer. Und sobald du irgendwas Falsches machst, dann läuft er hinter dir her und haut dir mit der Fliegenpatsche einen aufs Dach. Gott ist ja auch der allgegenwärtige Beobachter. Gottes Gegenwart, ein erschreckender Gedanke. Als ich während der Bibelschulausbildung Kinderarbeit machte, da haben wir auch so dieses Lied gesungen. Vielleicht kennt das einige auch aus ihrer Kindheit. Das hieß, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und im Refrain dann immer wieder, denn der Vater in dem Himmel, der schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das musste man dann immer mit so erhobenem Zeigefinger singen, mitmachen. Bei hochsensiblen Kindern kann da so ein angsteinflößendes Gottesbild entstehen. Aber es ist schlussendlich doch ein gutes Lied, es stimmt, ja. Aber es ist doch ein komisches Gefühl, immer guckt einer zu. Ich kann mal als Kind, als Jugendlicher nicht mal in Ruhe ins Schwimmbad, nicht mal in Ruhe in die Umkleidekabine. Ich kann mich nicht mal in Ruhe balgen mit meinen Freunden und nicht mal in Ruhe den Radiergummi beim Mitschüler ausleihen und vergessen, ihn zurückzubringen. Und ich kann nicht mal einen Witz erzählen. Da ist immer jemand, der zuschaut und mithört. Ja, man kann das auch positiv hören und bewerten. Ich sitze, was David erlebt hat, wahrscheinlich draußen bei den Schafen. Ich sitze oder stehe, du bist um mich herum und immer da. Vielleicht ist das eben auch diese Erfahrung von David, als er da ganz alleine auf dem Feld war und das Gefühl hatte, Gott schaut mich an, Gott ist da. Vielleicht ist er manchmal auch erschrocken, vielleicht hat er beides gerade erlebt. Ich kann Gottes Blick ja nicht entkommen und er konnte auch nicht Gottes Blick nicht entkommen. Vielleicht hat er dieses heilige Erschrecken erlebt. Ich werde es gleich noch ein bisschen erwähnen weiter. Aber wir haben in der Bibel immer wieder solche Ausdrücke wie Gottes Augen durchlaufen die Länder und schauen, ob da irgendjemand ist, der gottesfürchtig leben will. Warum auch nicht? Und hier steht ja auch, du siehest alle meine Wege. Er sieht uns. Er ist unser Begleiter. ob wir an ihn glauben oder nicht, er sieht alle unsere Wege. Erfahrungen eines heiligen Erschreckens werden uns in der Bibel an manchen Stellen berichtet. Zum Beispiel Jakob ist auf der Flucht. Er hat sich mit seinem Bruder Esau gezofft und er drohte ihm mit Mord. Er flieht quasi in das Land, wo seine Mutter herkommt, nach Mesopotamien. Und er legt sich in der Nacht hinter Jakob. Es steht sogar in der Bibel, er legt seinen Kopf auf einen Stein. Sehr, sehr unbequem. Und dennoch hat er eine Gotteserscheinung bekommen in dieser Nacht. Er sieht die Himmelsleiter. Und dann wissen wir gar nicht viel. Er sagt dann nur, früh morgens, 1. Mose 28, 17, wie furchtbar, wie furchterregend ist dieser Ort, wo Gott sich mir zeigte. Wie furchtbar, wie furchterregend ist dieser Ort. Dies ist eine Stätte Gottes und ich wusste es nicht. Und er hat dieses heilige Erschrecken erlebt, dass Gott da ist, wo er ihn gar nicht erwartet hat. Gott begegnen ist ja nicht immer ein Zuckerschlecken. Es ist letztlich ein heiliges Erschrecken. Etwas Bedrohliches. Jeder kennt das auch im Alltag von zu Hause. Man kommt nach Hause zu früh vom Feierabend, schleicht ins Zimmer und sagt zur Frau, Schatz, ich bin schon da. Und dann gibt es auch ein Erschrecken. Zunächst mal, weil da eine Stimme aus dem Hintergrund kam, ich bin schon da. Natürlich ist das Erschrecken in der Gottesbegegnung ganz anders, wie wenn Menschen sich untereinander erschrecken. Zum Beispiel Maria, die 16, oder man weiß nicht, wie alt Maria, die Mutter von Jesus Christus war, hat das erfahren, als der Engel Gottes ihr die Geburt von Jesus ankündigte, in Lukas Kapitel 1, 28 bis 30. Da fing sie auch an zu zittern, das steht auch in diesen Versen dort. Oder David selbst, er dachte, dass die Sache mit Bathseba irgendwie so vertuscht werden konnte, dieser Ehebruch und dann der Mord, der eigentlich dazu dienen sollte, um das alles noch besser zu vertuschen, bei dem Hinterhalt an diesem betrogenen Ehemann, dem Uria. Doch es funktionierte alles nicht. Die Menschen hatten es nicht bemerkt, aber Gott hat es sehr, sehr wohl bemerkt. Und Gott schickt dann den Propheten Nathan, der ihn konfrontiert und sagt, du bist der Mann, du bist es. Gott hat es gesehen, dass du der Sünder bist in diesem Fall. Und David kehrt um und er macht reinen Tisch. Vielleicht ist das auch denkbar, dass diese Erfahrung im Psalm da war. Herr, du erforschst mich, du kennst mich, du verstehst meine Gedanken. Du verstehst meine Gedanken als einer, der Ehebruch gemacht hat und niemand weiß es. Das ist auch so die Einsamkeit des Sünders und niemand weiß es. Er kam nicht zur Ruhe, weil ihn Schuld belastete. Und dann tritt Gott in sein Leben hinein durch den Propheten und darüber erschrickt er, weil er in Sünde lebt und Gott eben heilig ist. Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir noch erschrecken können vor Gott. Ich denke, wir sind sehr schnell in der Gefahr, Gott zu unserem kleinen Westentaschengott zu machen oder zu unserem Wohlfühlgott, der dafür zuständig ist, dass ich immer gut drauf bin. Unser Umgang mit Gott ist manchmal etwas leichtfertig oder scheint leichtfertig zu sein. Die Gnade ist uns ja sicher. Wir wissen ja, dass Gott vergibt. Da kann man mal schnell sündigen. Irgendwie vergibt er dann doch wieder. Das sind manchmal so dumme Gedanken, aber so ist es manchmal, weil man denkt, Gott hat es ja versprochen, dass er uns vergeben wird. Bonhoeffer, den ich sehr gern zitiere, hat einmal vor einer billigen Gnade gewarnt und er hat gesagt, das ist eine große Gefahr der Selbsttäuschung, dass wir immer meinen, er muss ja vergeben, er muss ja glücklich machen, er muss ja helfen. Er muss er das so tun, wie wir es wollen. Da ist die Gefahr der selbstgemachten Gnade und die Gefahr der Vergebung, die man sich einfach selbst nur zuspricht. Und jetzt, doch wahre Vergebung kommt von Gott und sie muss durch dieses Tor des Erschreckens hindurch. Wir haben einen heiligen Gott. Das war Bonhoeffer. Wahre Vergebung kommt von Gott und sie muss durch dieses Tor des Erschreckens hindurchgehen. Wie auch Jesaja sagte, der dem Engel Gottes begegnete, wehe mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich vergehe, denn ich wohne unter den Menschen, die auch unreine Lippen haben und ich hab's auch. Und auch Petrus, der angesichts einer Offenbarung der Herrlichkeit von Jesus sagt, Herr, verschwinde, hau ab von mir, du und ich, wir passen ja gar nicht zusammen. Das ist auch so eine erschreckende Erfahrung. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und ich denke, wir dürfen das auch nicht aufgeben, dass Gott heilig ist, dass er zu fürchten ist, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Das sagt das Neue Testament im Hebräerbrief. Und dass Ehrfurcht angebracht ist vor Gott, wie wir es auch im Eingangslied gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und damit bin ich bei der zweiten Erfahrung, beim zweiten Punkt für hinten. Es gibt jetzt keine Effekte mehr. Es ist eine sehr tröstende Erfahrung. Das klingt so durch und durch. Und ich denke, wir dürfen es auch so auffassen. Die Verse, die dann folgen, zeigen das auch ja, das ganz deutlich. Du hältst deine Hand über mir. Diese Hand ist das Bild für die Geborgenheit bei Gott. So wie man einen kleinen Vogel in seiner Hand bergen kann oder wie so ein Kind in der Hand seines Vaters oder Mutter den Kopf so birgt, sich so anlehnt und dann fühlt das Kind Nähe und Geborgenheit und kann darüber einschlafen. Das ist etwas ganz Schönes, dieser Kontakt, dieser Hautkontakt. Und das will Gott mit diesen Bildern auch zum Ausdruck bringen, Geborgenheit in Gottes Hand, in seiner Nähe. Dieser heilige, erschreckende, große Gott, der letztlich überall ist und ja alles sieht, der alles kennt, der aber auch ganz nahe ist. Das hat David erfahren als junger Mann, später als Sündiger, später als König. Geborgenheit in Gottes Hand. Dieser heilige, erschreckende, große Gott, der ist überall und der ist ganz nah. Gottes Hand bleibt auf ihm, sein Auge ruht auf ihm. Auch als Saul ihn verfolgte und er fliehen musste vor ihm. Keine einfache Sache. Gott war immer da. David war zwar dort in den Höhlen, aber Gott war auch in der Höhle immer dabei. Er hat ihm immer wieder seinen Schutz gewährt. Er hat sein Leben geführt. Und dann kommt auch diese Stelle, Vers 7, wohin soll ich überhaupt gehen vor deinem Geist? Führe ich den Himmel, bist du da? Nehme ich Flügel der Morgenröte, blieb am äußersten Meer? Dann wärst du auch dort, auch in der Finsternis bist du. Und er sagt auch dort, wo ich noch nicht geboren war, wo ich in der Verborgenheit des Mutterleibes gebildet wurde, da warst du auch schon da. Du hast mich schon gesehen, als ich ein Embryo war und mein ganzes Leben war von dir geführt und ich war schon immer geborgen in dir. David hatte nicht nur eine äußere Geborgenheit erlebt, sondern er hat eine Geborgenheit bis in die Tiefe seiner Seele erfahren. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine Erfahrung, die wir gerade brauchen in Krisenzeiten und bei Grenzerfahrungen, dass wir das brauchen, aber eben auch oft dann, gerade dann erst machen können. Manchmal braucht es solche Grenzerfahrungen. Manchmal müssen wir selber ans Ende unserer Möglichkeiten kommen und manchmal muss etwas in unserem Leben passieren, das wir selber nicht bewältigen können aus eigener Kraft und dann merken wir auf einmal, Gott ist immer noch da, er ist ja mein Begleiter in der tiefen Geborgenheit, die Gott geben möchte, gerade angesichts von schmerzhaften Erfahrungen, von Leid, von Krankheiten, von Unsicherheit, von Arbeitslosigkeit, Ehekrisen und Depression. Und mit seinen Schwierigkeiten und Fragen und Nöten läuft David nicht weg von Gott, sondern er läuft hin zu Gott. Er macht das Richtige. Er spricht auch von seiner Finsternis. Möge Finsternis mich nicht drängen, Vers 11. Für mich ist es der Hinweis auf eine Depression oder Stimmungstief, dass er da tiefe Gefühlserfahrung durchgemacht hat, von Finsternis, Traurigkeit, quasi nur noch so die Decke über dem Kopf, nichts mehr hören, nichts mehr sehen wollen, nur noch versuchen, alles zu vergessen, alles auszublenden. Es soll alles irgendwie dunkel sein. Ich will nichts mehr aufnehmen, nur noch die Decke über dem Kopf. Aber Gott ist immer noch da, auch in der Finsternis, sagt David. In den letzten Wochen habe ich häufig mit einem jungen Mann telefoniert. Nein, in diesem Sommer war es. Er aus Koblenz, Raum Koblenz. Und ich habe versucht, ihn durch solch eine Phase der Depression zu begleiten. Nicht therapeutisch, sondern mit Bibelversen, wo seine ganze Welt bei ihm zusammengebrochen ist und er wirklich in einer tiefen Depression gesessen hat. Und ich habe ihm Psalm 40, Vers 18 gegeben. Dort steht: Ich fühle mich elend und arm, Gott aber sorgt für mich. Ich fühle mich elend und arm, Gott aber sorgt für mich. Und in dieser tiefen Verzweiflung hat er mir dann am Telefon gesagt: Ich habe diesen Vers auswendig gelernt, mehrmals, und dieses Gott aber sorgt für mich ist dann plötzlich in mein Herz gerutscht und es war mir so, als würde die Depression von mir weichen. Gott aber sorgt für mich. Das kann ich auch sagen, selber in Zeiten der Dunkelheit, der tiefen Dunkelheit, dass da irgendwo immer wieder so ein Grund war, ein Wissen war, dieser Lichtblick da war, dieser Felsen, Gott selber, der wird halten, wenn alles kaputt geht oder scheint kaputt zu gehen. Und David hat das hier erlebt, diese tiefe Geborgenheit bei Gott, bei dem Gott, dem er sein Leben anvertraut hat. Und so öffnet er sich seiner Gegenwart und er hat seine Gegenwart dann nicht mehr so als Bedrohung erlebt, sondern er wusste, es ist eine gute, eine heilende, eine wärmende Gegenwart. Das ist eben nicht das, was kaputt macht, auch nicht die Nähe Gottes, ist eben nicht dieses Zerrbild eines himmlischen Polizisten, der gleich sanktioniert oder diszipliniert und irgendwie Strafpunkte aufschreibt, sondern das ist der liebende Vater. Liebe Gottes war ja nicht das große Thema im Alten Testament, das will ich aber jetzt nicht weiter aufführen, aber David hat irgendwie erfahren, Gott ist da, weil er mich lieb hat. Gott ist da, dieses Wissen an alle Bereiche meines Lebens, kann ich das merken. Er war in der Vergangenheit da, er war in der Gegenwart da und er wird auch in der Zukunft mit mir sein. Überall ist Gott, das ist seine bergende Nähe. David erlebt Trost in der Einsamkeit durch dieses Wissen, Gott ist da. Es gibt auch in unserem Leben Zweifel, Anfechtungen, Sorgen. Vielleicht im Blick aufs nächste Jahr, wo ist er nun, wo ist Gott, ist er da, wie wird es werden, werde ich Arbeit haben, finden oder verdienen können und wird wieder diese schwierige Zeit der Finsternis kommen, wie im Jahr 2013. In solchen Erfahrungen habe ich dann gebetet, nicht nur einmal, sondern mehrmals, mein Vater, ich verstehe dich jetzt nicht, aber ich vertraue dir. Kann man ja auch beten vor einer Predigt, habe ich auch gebetet, Herr. Ich verstehe jetzt nicht, dass ich Halsschmerzen und verschleimt bin, aber ich vertraue dir für die nächsten 2 Stunden und für den weiteren Tag. Und ich meine, wir müssen ihn auch nicht verstehen, um ihn vertrauen zu können. Dazu habe ich ein Zitat gefunden, das mir sehr oft in dunklen Zeiten geholfen hat. Zum Thema Gott vertrauen. Ich will dieses Zitat in aller Ruhe lesen. Man kann es auch hier mitlesen. Es ist dann die Folie 5. Vertrauen ist nicht sehen und doch wissen, Gott ist da. Vertrauen ist nichts hören und doch wissen, Gott redet. Vertrauen ist nichts fühlen und doch wissen, Gott liebt mich. Vertrauen ist nichts verstehen und doch wissen, Gott macht keine Fehler. Vertrauen ist nichts erkennen und doch wissen, Gott führt gute, vollkommene Wege. Vertrauen ist nichts mehr glauben können und doch wissen, Gott und sein Wort sind wahr und unveränderlich. Das ist Vertrauen. Wer hat überhaupt schon diese Finsternis gern, von der hier David geschrieben hat in den Versen 11 und 12? Es gibt Dinge, die wir als Finsternis erleben, die wir dann als Nacht beschrieben. Und die heißt es dann, die Nacht leuchtet wie der Tag, wenn wir in die Nacht durchleben. Das heißt, wenn wir die Nöte aushalten, wenn wir diese Spannung aushalten, dann hält es auf, weil wir wissen, Gott geht mit mir. Wer ist überhaupt das Licht dieser Welt? Das ist Jesus Christus. Jesus, das Licht der Welt, geht mit. Denn Finsternis ist er nicht bei Jesus Christus. Die Nöte mögen uns noch so finster scheinen und nicht zu durchschlagen, nicht zu durchbrechen. Es wird uns alles unverständlich sein, aber wir dürfen uns an Jesus halten, bei dem Finsternis nicht finster ist, weil er das Licht ist, weil er Klarheit gibt, weil er den Weg leuchtet, den wir zu gehen haben. Wir dürfen uns an ihn klammern und in dem Wissen, er hält mich fest und ich halte mich auch an ihm fest. Eine sehr, sehr tröstliche Erfahrung. Und jetzt noch der dritte Gedanke, so die Schlussgedanken mehr oder weniger. David hat seine Gottes Gegenwart erlebt als eine vertrauliche Beziehung. Das Besondere in der Bibel ist, und das finden wir in keiner anderen Religion, dass Gott, der Schöpfer, dein Schöpfer und Begleiter ist. Von Anfang an, schon immer. Zuerst warst du ein Gedanke Gottes. Ja, Leute sagen mir manchmal, mich kennt niemand, mich fragt niemand, mich will niemand, mich fragt niemand nach Mitarbeit. Viele andere werden gefragt. Das kann ja auch mal so umgedreht sein. Aber Gott hat dich gedacht und gekannt schon immer. Das ist das Besondere, dass der ewige, unbegrenzte, unendliche Schöpfer zu einem persönlichen Vater werden möchte. Er will zu einem direkten Gegenüber werden, eines endlichen, begrenzten, sündigen Menschen. Und dass der ewige Gott sagt, ich lasse es auch zu, dass du zu mir sagst. Ich sage du zu dir und du darfst du zu mir sagen. Du darfst mich in diesem vertrauten, in dieser vertrauten Anrede ansprechen im Gebet. Und David spricht quasi wie ein Kind mit dem Vater. Du weißt meine Gedanken, du siehst mich, du bist um mich herum, du hast mich geschaffen. Ein wunderbares Gebet haben wir hier, in dem deutlich wird, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er der uns zugewandte Vater ist. Es ist eine Beziehung zwischen diesem allmächtigen, lebendigen Gott möglich für den endlichen Menschen. Diese Bilder in der Bibel, die Hand Gottes, das Angesicht Gottes, das sind ja alles Beispiele der Zuwendung Gottes. Natürlich stammt das aus unserer menschlichen Erfahrungswelt. Gott hat nicht im physischen Sinn einen Arm, er hat nicht im körperlichen Sinn Augen, er braucht keine Brille oder Kontaktlinsen, aber er kann alles erkennen und weiß alles. Es ist hier von Gott her eine Sprache der Zugewandtheit, auch die Segensformulierung, aaronitisches Segen, der Herr segne dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dich. Wird auch ganz deutlich, dass Gott die Beziehung, die Nähe sucht zu uns Menschen und wir eben dürfen sie auch zu ihm suchen. Seine Hand ist liebevoll über uns. Glauben wir es? Wollen wir es? Diese Ich-Du-Beziehung mit dem himmlischen Vater, die gibt es nur bei Gott und wir können hier eintreten. Jesus Christus ist der Weg. Durch eine Hinwendung zu Jesus kann diese persönliche Beziehung mit Gott beginnen. Das heißt, wir können ihn kennenlernen. Millionen Menschen sind einsam, auch heute in Deutschland. Viele Menschen wissen nichts von ihrem irdischen Vater. Viele hatten einen Vater, den sie als Bedrohung erlebt haben. Für viele ist ihr eigener Vater oft abwesend und viele hassen den Vaterbegriff. Wir sind quasi in einer vaterlosen und gottlosen Gesellschaft. Menschen um uns herum vereinsamen. In den Großstädten, in Duisburg, habe ich nachgelesen, gibt es tausende Schüler in der Schulzeit, die quasi kein warmes Mittagessen haben, weil Vater oder Mutter erst spät abends nach Hause kommen. Wo bekommen Menschen heute noch in den Familien Geborgenheit und Orientierung? Wo wird der Einsamkeit begegnet? Und Jesus ist gekommen für die Vaterlosen. Er sagt den Leuten, hör mal, ich hab dich echt lieb. Das ist nicht ein lockeres Geschwätz, es ist echt authentisch. Er sagt den Leuten, ich hab dich echt lieb. Jesus bringt Würde und Zuwendung den Menschen. Er ist nämlich der uns zugewandte Herr. Er ist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. Er heilt und befreit. Einem Versager Petrus sagt er, ich hab dich lieb. Jesus hat in Petrus den zukünftigen Hirten der Herde gesehen und er hat ihn unendlich aus seinem Versagen herausgeliebt. Jesus will dich persönlich ganz haben. Er sieht auch deine Wege, die du gehen wirst. Wenn Gott dich sieht heute und wenn er deine Zukunft sieht, vielleicht jetzt eher an Jugendliche gerichtet, vielleicht sieht er in dir den zukünftigen Lehrer oder er sieht in dir einen zukünftigen Politiker, der Kommunal- oder Landespolitik macht, oder er sieht in dir einen Arzt, oder er sieht in dir den Missionar. Wenn Jesus dich sieht und deinen Weg sieht, er sieht in dir den Sozialarbeiter, er sieht in dir einen Evangelisten, was könnte Gott alles aus dir machen? Oder er sieht den Steuerberater, den Leiter einer Suppenküche oder einen Musiker, Gesangssolisten, Projektmanager und so weiter und so weiter. Jesus will mit jedem von uns Geschichte schreiben. Er will, dass du den himmlischen Vater kennenlernst, dass du diese Erfahrung machst. Hör mal, ich, Gott, hab dich lieb. Auch wenn du manchmal erschrickst von mir, dann ist es gut. Aber ich hab dich lieb. Ich will Geschichte mit dir machen. Und wenn du einschlägst und Jesus ins Herz aufnimmst, wirst du mit David auch beten können. Dann ist es keine Bedrohung mehr, zu sagen, Herr, du erforscht mich und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, liege oder gehe, du verstehst mich, du bist da. Ich bin per Du mit dir. Das ist eine klasse Sache, das ist ein Geschenk. Wenn du das erkannt hast, dann hast du den Schlüssel für dein Leben erkannt. Das ist das, wonach sich die Leute heute sehnen in dieser vaterlosen und gottlosen Gesellschaft. Sie sehnen sich nach Orientierung, nach Halt, nach irgendeinem, der sich für sie interessiert. Und das ist wiederum Gott. Es ist der himmlische Vater, der ein ganz intensives Interesse an dir hat, der dich nicht ins Leere laufen lässt. Und David wollte das und hat es bekommen und deshalb konnte er auch beten. Am Schluss, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf falschem Wege bin, leite mich wieder auf den richtigen, ewigen Weg. Ich wünsche dir, dass du in eine vertrauliche Ich-Du-Beziehung zu Gott hineinfindest. Es gibt auch heute die Möglichkeit, in der Playstation nach dem Gottesdienst, ich werde hier auch Mitarbeiter sein, mit jemandem zu beten, vielleicht die Lasten von diesem Jahr noch abzuladen oder die allererste Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, Gott als Vater kennenzulernen. Das wäre doch wunderbar, wenn du der Stimme Gottes folgen würdest und das in Anspruch hier nimmst, hier vorne bei einem Zeugen. Und dann gibt's die Möglichkeit, sich segnen zu lassen, im Blick auf einen unbekannten, schweren Weg ins neue Jahr. Ich glaube, viele wissen doch nicht, wie gut das tun kann, wenn man Gebet und Segnung nach dem Gottesdienst in Anspruch nimmt. Ja, dazu wünsche ich Mut und Gott wird auch deinen Schritt segnen. Und wir wollen im Vertrauen auf Gott auch ins neue Jahr gehen und im Vertrauen auf Gott diesen Gottesdienst dann zum Abschluss bringen, gerade auch durch dieses Schlusslied, was bekannt gegeben wird gerade. Amen.